Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen. Ja, Leben mit Kindern ist natürlich schön, aber auch anstrengend. Wenn der Stress für Eltern überhand nimmt, braucht es vielleicht auch Hilfe oder einfach nur ein paar Ideen, wie es besser werden könnte. Und genau darum geht es uns heute Vormittag bis 11. Gestresste Eltern, was hilft? Was sind Ihre ganz persönlichen Erfahrungen als Eltern oder vielleicht auch als Großeltern oder auch als Kinder oder Jugendliche? Was habt ihr erlebt oder erlebt in Familien, wenn es mal stressiger wird, wenn die Eltern unter Druck sind, wenn es vielleicht dann doch öfter Streit gibt? Welche Möglichkeiten, was gibt es da für Strategien, da vielleicht rauszukommen aus diesen Stresssituationen, unter denen sich dann doch viele Eltern befinden? Das haben wir ja während der Corona-Zeit schon heftig erlebt, aber natürlich auch davor und auch danach. Naja, und da gibt es eine Forsa-Umfrage, die uns hier in der Redaktion ziemlich aufgeschreckt hat. Nämlich 2/3 der Eltern fühlen sich überfordert, erschöpft sogar. Ihr Stress überträgt sich dann auch oft auf die Kinder. Und wir haben 2 Experten, die vielleicht helfen können, die vielleicht einiges erklären können und auch vielleicht ein paar Tipps an die Hand geben können. Nämlich Karella Iswaran, sie ist Kinderärztin und Autorin unter anderem eines Buches mit dem schönen Titel Das Geheimnis gesunder Kinder, was Eltern tun und lassen können. Und wir sind mit ihr verbunden. Sie hat sich Zeit genommen, während ihrer Urlaubszeit auf einer schönen südspanischen Insel mit uns zu reden über Internet. Schönen guten Morgen, Frau Iswaran.
Ja, guten Morgen.
Danke für Ihre Zeit und danke auch, dass Sie hier dabei sind. Und Stefan Rudolph ist im Studio, er ist Familientherapeut und unter anderem auch Mediator an einer Grundschule hier in Berlin. Schönen guten Morgen,
Rudolph. Schönen guten Morgen.
Schön, dass Hallo. Sie da sind. Frau Iswaran, ich würde ganz gerne mit Ihnen beginnen, aber erst einmal auch natürlich die Telefonnummer sagen, unter der Sie uns erreichen können. 0800 2254 2254 0800 2254 2254. Rufen Sie uns gerne an, erzählen Sie uns davon, vielleicht als Eltern oder als Jugendliche oder als jemand, der das vielleicht auch beobachtet oder auch schon Erfahrungen gemacht hat mit dem Stress, dem viele Eltern ausgesetzt sind. Da gibt es ja viele, viele Faktoren, auch die Erwartungen der Gesellschaft an gute Elternschaft. Es ist ja wirklich einiges los, einiger Druck dort auch, der auf Eltern ausgeübt wird. Dann natürlich auch viele Stresssituationen in der Schule. Ja, zu wenige Kita-Plätze, familienunfreundliche Arbeitgeber, also es gibt viel zu erzählen. 0800 2254 2254, da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Karella Iswaran, Sie sind 1965 in Addis Abeba geboren, in Äthiopien. Das finde ich in der Hinsicht interessant, weil Sie dort in eine Großfamilie hineingeboren worden sind, groß geworden sind und dort vielleicht auch eine andere familiäre Kultur herrscht. Sie leben seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Was sind Ihre Erfahrungen von damals als Kind?
Ja, die Zeiten waren einfach anders. Und ich finde, man kann es auch gar nicht vergleichen, weil das war eine andere Welt. Wir hatten kein Internet, wir hatten keine Information. Die Kinder haben miteinander gespielt. Wir waren eine Großfamilie. Und es war eine sehr, sehr schöne, entspannte Kindheit. Und die Zeiten heute sind anders, aber das bedeutet nicht, dass diese schöne, entspannte Kindheit nicht stattfinden kann. Es ist nur ein bisschen schwieriger geworden, würde ich behaupten, im Vergleich zu früher.
Was macht Elternschaft heute schwieriger als früher?
Ich glaube, dass die Eltern nicht in einem kind- und familienfreundlichen Umfeld leben, weil die so viele verschiedene Faktoren haben, die ihr Leben beeinflussen. Und die sind ja oft fremdbestimmt. Nehmen wir die Sache Kindergarten. Selbst vor Corona war es nie so, dass Kindergärten geschlossen haben. Heutzutage ist dieses Wort Kindergarten oder Kinderbetreuung nicht mehr zuverlässig. Diese unerwartete Sache, dass man den Eltern heute anruft und sagt, morgen ist die Kita zu, weil Mitarbeiter krank sind, ist schwierig, weil die haben damit eine Veränderung, die sie bewältigen müssen. Und sie müssen alles auf den Kopf stellen, entweder zur Arbeit zu gehen oder das Kind betreuen zu lassen. Abgesehen davon gehen sie alle arbeiten. Früher waren die Frauen viel zu Hause. Es ist anders heute. Die meisten Frauen gehen natürlich arbeiten.
Was sehr gut ist auch natürlich. Ne?
Was sehr gut ist, was wunderbar ist, was ich auch sehr unterstütze übrigens. Sehr gut finde. Aber dann trotzdem, ein Kind ist wie ein Job. Und das vergisst die Gesellschaft. Und wir müssen dafür sorgen, dass dieser Konstrukt Eltern mit Kind unterstützt wird, aber dass die Eltern auch Kraft finden und Wege finden, dieses Konstrukt aufrechtzuerhalten. Also die Dinge sind anders heute als früher. Das heißt aber nicht, dass sie schlechter sind. Die sind einfach anders.
Und man braucht doch Strategien vielleicht, um zum Beispiel mit Betreuungsschwierigkeiten umgehen zu können, weil man sie eben als Eltern sowieso nicht sofort lösen kann. Das sind ja oft langfristige Dinge.
Und dann vielleicht vor allem, die haben auch nicht die Familie wie früher. Ne? Früher haben die Großfamilien gehabt. Also diese Konstrukt, was die Natur uns gegeben hat, hat sich verändert. Das heißt, wir müssen uns nur neu anpassen. Und die Anpassung ist halt anstrengend immer.
Und Familienmodelle sind ja heutzutage auch sowieso sehr unterschiedlich. Ne? Also der ganz Klassiker Mutter, Vater, Kind ist ja nun längst nicht mehr nur die einzige Möglichkeit. Viele, viele andere, auch dass mehrere Erwachsene ein Kind erziehen, homosexuelle Beziehungen, Patchwork-Familien.
Genau.
Es braucht einfach, glaube ich, Liebe, Geborgenheit und fast, ja, wie man so sagt, irgendwie, es braucht ein Dorf, ne?
Kinder brauchen ein Dorf, aber ich sage dann auch immer, auch Eltern und vor allem auch Mütter brauchen auch ein Dorf, genauso fast sogar mehr als die Kinder, weil die Frauen brauchen oder die Väter, die Eltern würde ich in dem Fall sagen, brauchen immer Unterstützung, weil allein, ganz allein kriegt der Mensch ein Kind nicht groß. Man braucht Unterstützung.
Ja, erzählen Sie uns davon, ob Sie genug Unterstützung brauchen, was Sie stresst als Eltern. Rufen Sie uns an 0800-2254-2254, 0800-2254-2254. Oder schreiben Sie uns auch gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und der Mann, der hier schon zustimmend gebrummt hat im Hintergrund, ist Stefan Rudolph. Ich habe schon gemerkt, Sie fühlten sich da sehr wiedergegeben, auch in dem, was Frau Iswaran gesagt hat.
Ne? Ja, in einem Punkt auf jeden Fall, weil ich auch aus einem Mehrgenerationenhaushalt komme. Meine Jugend habe ich mit Eltern, Großeltern, Geschwistern, Onkel, alles in einem Haus verbracht. Ich weiß, welche Stärke ein solches System hat und wie stark es in die Vereinzelung führt, wenn so ein System wegbricht oder nicht mehr zur Verfügung steht. Speziell unter den Voraussetzungen, die wir heute haben, dass sich alles extrem beschleunigt hat. Die Zahl der Impulse, denen man täglich ausgesetzt ist, multipliziert ist gegenüber anderen Zeiten. Ich denke aber, es gibt auch Konstanten, die damals und heute gelten, dass es eben danach darum geht, seine Position in dieser ganzen Welt zu finden, anzustreben.
Und als Kind jetzt oder als Jugendlicher?
Als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Mhm. Ich denke, es sind Entwicklungen, die wir lebenslang beschreiten müssen. Und ich habe den Eindruck, und das ist auch meine Erfahrung mit Klienten, mit denen ich spreche, dass diese Ziele ganz schnell verloren gehen und wir untergehen in einer Kakophonie von Impulsen. Und es ist möglich, eine Reduzierung zu finden.
Also das Eltern, ich höre so aus Ihren Worten, dass Eltern oft auch einfach überfordert, überwältigt sind von all den verschiedenen Ansprüchen und Faktoren, die da auf sie einprasseln, was man alles als Eltern machen muss, welche Funktion man erfüllen muss. Ist es das auch?
Ja, das ist es auch. Und wenn ich in dieser KKH-Studie lese, dass
das ist diese Umfrage, diese Forsa-Umfrage,
die Sie erwähnt haben, dass zum Elternprofil zählt, 6 Stunden täglich am Handy zu sein oder im Minutentakt Entscheidung zu fällen, dann
um erreichbar zu sein,
dann frage ich mich, wie weit ist da die eigene Entscheidung überhaupt noch relevant oder nicht? Und ich denke, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, da mit eigener Entscheidung einzugreifen und nicht jede Entwicklung klaglos mitzumachen. Und als zusätzliche Anforderung zu empfinden.
Was sagen Sie den Eltern zum Beispiel, die zu Ihnen kommen und sagen, wir wollen so gerne gute Eltern sein, aber es gibt so viele Faktoren, die es uns schwer machen. Wir haben oft nicht genug Zeit, wir sind im Stress, wir müssen viele verschiedene Faktoren beachten. Wir haben familienunfreundlichen Arbeitgeber, wir haben schlechte Kita-Betreuung, es ist Stress in der Schule. Wir sind nur zwei, der eine ist vielleicht immer auf Reisen, der zweite manchmal krank oder andere, wenn es eine größere Familie ist. Die Kinder sozusagen haben vielleicht hier und da Schwierigkeiten. Was ist denn das Erste, was Sie ihnen sagen, wenn man sich erstmal an sie wendet, als erster Faktor, um erst einmal überhaupt die Situation zu begreifen?
Das Erste, was ich Ihnen empfehle, ist erstmal innezuhalten. Weil wenn ich mich in dieser Schilderung einer Kakophonie verliere, komme ich selber überhaupt nicht dazu zu sehen, was möchte ich wirklich, was will ich wirklich und vor allem, was bin ich in diesem ganzen Kontext? So. Und allein dieses kurze Innehalten gibt schon die Chance, tatsächlich mal wirklich zu schauen, möchte ich das und das? Ich habe hier ein Anforderungsprofil, was davon will ich, entspricht mir denn wirklich? Und allein das Innehalten bietet schon die Chance, sich und sein Umfeld anders wahrzunehmen.
Kirilla Iswaran, Sie haben ja so eine Art Bewältigungsmethode auch sogar entwickelt, ne, mit so Kürzeln, SADH, also Stopp, Atmen, Denken, Handeln. Gefällt mir erstmal gut, auch für mich im Alltag. Jetzt auch nicht nur, wenn man Eltern ist, sondern auch generell. Also erstmal dieses Innehalten, das fällt ja vielen, glaube ich, schwer, oder?
Ich glaube, das ist, fällt ihnen nicht schwer, die wissen es gar nicht, glaube ich, weil ich habe mich sehr stark mit den Neurowissenschaften beschäftigt und auch das sogenannte Mind-Body-Medicine, wie ist das, was wir denken und was hat das für einen Einfluss auf unser Körper, mich dann beschäftigt. Und in beiden Büchern, vor allem in dem zweiten Buch, Das Geheimnis ausgeglichener Mütter, habe ich eine kleine Methodik entwickelt, die ich Beneficial Thinking nenne. Das heißt, wie kann ich vorteilhaft denken? Und da beschreibe ich natürlich, wie diese Prozesse im Kopf, im Gehirn stattfinden. Wir haben einen kleinen Teil unseres Gehirns, was für Stress zuständig ist, ein anderes Teil vom Gehirn, was für das Denken zuständig ist. Und das sind zwei verschiedene Vorgänge im Gehirn. Und wenn die Eltern das verstehen, staunen die oft, dass sie dann allein durch dieses Verständnis ein Machtgewinn über ihr eigenen Stress. Und dazu gehört dieses einmal Stopp, weil dieses Stopp gibt mir eine Sekunde, nochmal aus diesem Stressfall herauszukommen. Denk mal, was ist das Problem? Denk einfach mal, was ist das, was mich stört? Allein mit diesem Denken aktiviere ich mein Gehirn, von diesem Fluchtkampfreaktion ins Denken zu kommen. Dabei einmal, ich sage mal, Stopp, atmen. Einmal Tiefluft atmen. Dieses Atembewegung reduziert automatisch die Cortison, diese Stressausschüttung. Stopp, Tiefluft einatmen, atmen. Dann denk mal, was ist mein Problem? Wer kann mir helfen? Und wie komme ich daraus? Und dann bin ich damit erstmal nicht hoffnungslos. Ich habe einen Lösungsweg. Und dann erst aktiv werden, SADH, dann handeln, am Ende ist der H. Und was wir merken oft, und das betrifft nicht nur Eltern, sondern generell alle Menschen, wenn etwas passiert, was uns stresst, das heißt, etwas läuft nicht, wie wir uns vorstellen, wir sind frustriert, wir haben ein Kind, was anders ist, als wie wir uns vorstellen, anders gerade reagiert oder die Arbeit oder Kindergarten, was auch immer der Grund ist. Wenn ich einfach mal Stopp sage, innehalte, einatme, denke und dann stoppe ich mich selber vor unvernünftige Handlungen. Das heißt, ich schreie nicht, weil das ist das, was gestresste Eltern machen. Ich bin nicht wütend, ich bin nicht traurig, sondern ich gebe mehr, ich ermächtige mich selbst, kurz über dieses Problem nachzudenken. Und das hilft wirklich.
Ja, das klingt gut. Aber ich glaube, im Alltag vieler Eltern ist oft gar nicht die Gelegenheit und die Zeit dafür, oder? Also ich meine, der Klassiker ist natürlich morgens, ne? Vor der Schule oder vor dem Kindergarten. Jede Minute zählt. Das können, glaube ich, viele Eltern gerade von jüngeren Kindern sehr gut nachvollziehen, dass es da wirklich einfach nicht viel Zeit gibt, weil man ja auch selber als Erwachsener sich ja auch vorbereiten möchte, auch sozusagen in den Tag starten möchte und so viel auf einen einprasselt. Stefan Rudolf, vielleicht nehmen wir mal diese klassische Situation, ja? Der morgendliche Stress.
Ja.
Wo es schnell auch mal laut wird, ne?
Ja.
Was kann man da machen? Ich meine, es ist früh, jede Minute zählt, die Kinder sind vielleicht langsamer, als man möchte.
Okay, ja, die Sehnsucht nach dem guten Tipp, der das aktuelle Problem löst, die kann ich sehr gut verstehen. Die kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Ich denke aber, dass da ein anderer Schritt zunächst erstmal wichtig ist. Ich sehe mich mit Frau Iswaran völlig einig, dass der allererste Schritt ist, dieses Innehalten und nicht weiter in die Tretmühle hineinstürzen. Ich denke, da ein bisschen anders, dass der zweite Schritt darin bestehen könnte, hinzuhören. Ich höre hin, was möchte ich überhaupt? Also gar nicht versuchen, das Problem zunächst mal über die Ratio zu lösen. Das ist verführerisch, aber letztlich nicht nachhaltig. Sondern erst mal wirklich wahrzunehmen, was möchte ich? So, damit finde ich eine Position, die ich anderen anbieten kann. Das entscheidet darüber, wie reagiere ich im nächsten Schritt. Klingt erst mal komplizierter, ist es auch, als ein wunderbarer Tipp oder auch eine Methode, wie reagiere ich auf so eine Situation. Aber mit Ratio ist mir meines Erachtens nicht grundsätzlich geholfen, sondern erstmal das Ganze über die emotionale, über die persönliche Schiene anzugehen. Mhm. Und wenn ich jetzt jemandem einen Tipp gebe, dann tue ich so, als ob meine Empfehlung für ihn gültig wäre, kann sie aber nicht unbedingt sein.
Mhm. Hören wir doch mal, wie es Ralf Karkowski geht aus Alzey. Das ist in Rheinland-Pfalz, hat mir meine Kollegin gesagt. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wo ist das genau, ja, Alzey? Helfen Sie uns kurz. Ich meine, es ist weltberühmt. Ich nur kenne es
ja,
nicht.
Ja, es liegt im Herzen von Rheinhessen. Wir sind hier eine wunderbare, wunderbare Weinbaugegend.
Ah, wie schön.
Ein recht kleines, verschlafenes, relativ verschlafenes Städtchen. Hier scheint die Welt noch in Ordnung.
Ja.
Was ich wollte, ist Zeit. Also, Ihre Frage war, was können wir tun? Und der Redner gerade eben, der Familientherapeut oder so.
Stefan Rudolph, genau.
Genau, dem würde ich absolut zustimmen. Es ist Quark, auch aus meiner Sicht, mit Lösungen zu kommen und das Ganze mit dem Verstand anzugehen. Weil wir reagieren nicht mit unserem Verstand, sondern wir setzen den Verstand ein und versuchen, unsere Gefühle irgendwie einzuhegen. Und das führt dazu, dass wir unsere freien Kapazitäten immer zubauen, weil wir denken, wir müssten dieses und wir müssten jenes und das muss auch noch gemacht werden. Und wenn wir haben den Berufsalltag, in dem wir uns engagieren müssen, aber dann kommen wir ja auch noch, wir müssen uns ja auch noch für uns selber sorgen, wir müssen Freizeit machen, wir brauchen, was weiß ich, Sport, wir brauchen Aktivität, also haben wir Freizeitstress.
Auch Sozialleben ohne die Kinder, sowas soll es ja auch geben.
Richtig. Und ohne bei mir habe ich festgestellt, vor Corona war es so, dass ich meine Tage ausgereizt habe. Das heißt, ich bin ultra spät ins Bett gegangen, weil ich dachte, hey, ich brauche doch noch Zeit für mich. Ja, was völlig dämlich war, weil ich mir dadurch natürlich wahnsinnig Ressourcen
geklaut habe. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie Vater? Haben Sie Kinder?
Ich bin Vater und habe auch Kinder. Also ich bin jetzt im Moment gerade ein Ziehvater von zwei Kindern. Mhm. Die sind 11 und 13. Mhm. Und ich habe noch eine erwachsene Tochter.
Und machen Sie sind Sie alleinerziehender Vater? Oder ich muss jetzt mal ein bisschen bohren.
Ist recht. Nee, ich bin wieder verheiratet, also bin jetzt in zweiter Ehe und habe dort die beiden Kinder.
Aber insgesamt drei Kinder, für die Sie sich zuständig fühlen.
Insgesamt müssen. Drei Kinder, wobei die eine schon erwachsene ist, also die steht schon auf eigenen Füßen. Mhm. So gut wie. Ja, also und Zeit ist, ich habe dann gemerkt, in Corona habe ich Zeit bekommen, weil ich drei Lockdowns gemacht habe und dann hatte ich wirklich Zeit und ich hatte Zeit, die Kids zu erleben, ich hatte Zeit, Alltag zu erleben, ich hatte Zeit, mich zu erleben und es gab einfach oft nichts zu tun und das war für mich ein, wie man so schön sagt, ein Game Changer. Ja, es hat sich wirklich was verändert.
Aber das ist interessant. Ja, das ist interessant, was Sie sagen, weil ja gerade die Pandemiezeit von vielen Eltern als sehr, sehr stressig empfunden worden ist. Gerade durch die Schließungen natürlich der Kitas und der Schulen über Wochen, zum Teil über Monate hinweg.
Der Unterschied möglicherweise liegt aber darin, dass ich selbstständig bin. Das heißt, und dass ich nicht in finanzieller Not bin. Also das heißt, ich war nicht abhängig davon, jetzt unbedingt zwingend Brötchen zu verdienen.
Sie konnten die Arbeitsbelastung reduzieren und sich mehr den Kindern widmen. Das ist natürlich ein Privileg in dem Fall, vermute ich.
Absolut. Ja. Und dadurch hatte ich den Stress schon mal nicht. Ja.
Wie ist das, Gerella Iswaran, die Pandemiezeit? Da haben ja sehr viele Eltern auch unter höchstem Stress gelitten und waren auch extrem betroffen, mussten zum Teil dort etwas ausgleichen, was vielleicht der Staat nicht geschafft hat. Da musste eben zu Hause sogar Schule gemacht werden und viele Kitas waren zu, Schulen waren zu. Also Eltern sahen sich extrem im Stress ausgesetzt. Was hat das eigentlich? Gibt es da eine Lehre aus der Zeit für Sie?
Ja, dass wir das nie wieder so machen dürfen. Kinder einsperren, Eltern einsperren, das ist das krankmachendste Sache, die ich jemals erlebt habe. Und die Pandemie, wir müssen darüber nachdenken, andere Lösungswege finden. Es hat niemandem gut getan. Gut, wir können darüber noch mal diskutieren, was es Verbesserungsmöglichkeit gibt. Aber jetzt das Thema, was hat es mit der Psyche der Menschen getan? Die Eltern waren nicht nur frustriert, die waren machtlos. Überlegen Sie, oft haben Sie eine kleine Wohnung mit drei Kindern. Die Kinder dürfen die Wohnung nicht verlassen. Selbst die Hunde dürften Gassi gehen, aber die Kinder waren gesperrt in diesen Räumlichkeiten, das über mehrere Tage. Das ist das Schlimmste, was die Kindern antun können. Und wenn die Kinder frustriert sind und sich nicht bewegen können, geht es den Eltern nicht viel besser. Und wissen Sie, Kinder sind wunderbar. Aber Eltern und Kinder, die sind ganz unterschiedliche Altersgruppen. Die können nicht den ganzen Tag nur miteinander verbringen. Die Kinder brauchen Kinder, die brauchen ihre eigene Welt, die brauchen ihr eigenes Umfeld. Eltern genauso. Und das ist ihnen geraubt worden über mehrere Jahre, Monate. Insofern, das war eine sehr, sehr tief sitzender Stress. Abgesehen davon fehlte den Kindern natürlich diese zwischenmenschliche Verbindung, vor allem die heranwachsende Jugendliche, und die leiden bis heute noch darunter. Das heißt, diese psychische Belastung der Familie und der Kinder hat enorm zugenommen. Ich bin sehr, sehr froh heute, dass wir aus dieser völlig furchtbaren Zeit rausgekommen sind. Aber ich möchte hierbei in dieser Sendung nochmal betonen, wir leben in einer anderen Zeit. Und ja, es gibt Gründe, weshalb die Menschen gestresst sind, aber ich möchte nochmal ganz klar aussprechen, dass es Möglichkeiten gibt, aus diesem Stress rauszukommen und das Leben wieder positiv und gut zu erleben. Yeah.
Stefan Rudolph, was haben Sie mitgenommen als Familientherapeut aus dieser Pandemiezeit? War das sozusagen auch so etwas, dass man wie im Brennglas gesehen hat, wo die Probleme liegen und liegen können?
Das ist das, worauf ich jetzt gerade ansprechen wollte. Auf der einen Seite bin ich mir auch klar, dass dieses Einsperren, dieses Einengen der Bewegungsfreiheit, ob es notwendig gewesen ist oder nicht, mal völlig dahingestellt, dass das zu massiven Konflikten geführt hat und dass die Auswirkungen dieses unfreiwilligen aufeinander geworfen Seins auch heute noch zu spüren sind. Was aber passiert ist, dass wir da wirklich, wie Sie sagen, mit dem Brennglas darauf hingewiesen wurden, dass Beziehungskompetenz zwischen Eltern und Kindern inzwischen fürchterlich unterentwickelt ist und dass da Menschen unfreiwillig in eine Verbindung gedrängt wurden, in der sie eigentlich prosperieren könnten, wenn sie darauf vorbereitet wären und wenn sie die Fähigkeiten hätten, damit wirklich etwas anzufangen. Insofern bin ich auch nicht unbedingt der Meinung und weiß mich da einig mit Leuten wie André Stern zum Beispiel, dass André Stern ist ein Forscher, Wissenschaftler, Psychologe, der sich gegen diese Unterscheidung von Kindern und Eltern wehrt und sagt, die wahre Prosperität ist, Kinder sind junge Menschen, wir klassifizieren da künstlich, Kinder lernen, Kinder sind auf Gleichaltrige genauso angewiesen wie auf den Kontakt mit Erwachsenen, von denen können sie lernen in der Begegnung, insofern sehe ich dieses Zusammengezwungensein zwischen Eltern und Kindern strukturell als etwas sehr Schönes und als eine große Chance für beide Seiten, voneinander zu lernen.
Ralf Karkowski, ich danke Ihnen sehr für den Anruf, grüße sehr nach Alzey und freue mich, dass Sie die Möglichkeit haben, Sie haben es ja selbst auch als Privileg bezeichnet, sich Zeit nehmen zu können, was vermutlich nicht für jeden so einfach ist. Aber in dem Fall,
kurz sagen, ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Stefan Rudolph, nicht schlimm.
Herr Rudolph, was er gesagt
ist nicht
hat,
schlimm.
Dass die Bedingungen auch da sein müssen, um in eine Beziehung reingehen zu können und die Beziehung ausbauen zu können. Fällt einem als Therapeut natürlich leichter, weil man es da schon praktisch gelernt hat, aber lenkt den Blick auf das, aus meiner Sicht, auf das, was notwendig ist. Das heißt, dass wir da hingucken, dass wir lernen, miteinander zu sein.
Viele Grüße nach Alzey, ins schöne Alzey. Im schönen Rheinhessen mit dem tollen Wein. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Dankeschön.
Ja, Ihnen auch. Danke.
Tschüss. Viele Grüße. Und wir gehen von Rheinhessen nach Hannover zu Bert Staritz. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist es bei Ihnen? Mit der Zeit und dem Stress. Sind Sie Vater?
Ja, ganz genau. Ich bin Vater. Aber das ist natürlich jetzt auch schon, also das heißt eine Weile her, ich bin natürlich immer noch Vater, aber ich werde bald Opa sozusagen. Also es ist so, dass ich alleinerziehender Vater war, aber in einer WG gewohnt habe, was wirklich hilfreich ist natürlich, ne, weil man dann Leute hat, die einen unterstützen können, aber was viel wichtiger war...
Das berühmte Dorf, ne? Das berühmte Dorf, was es braucht für Kinder zum Großwerden.
Genau, aber was eben wirklich hilfreich war, ich hatte immer Stress, morgens richtig heftigen Stress, mit dem Wurm dann irgendwie zum Kindergarten oder Kinderladen zu kommen, ne, anziehen und solche Sachen. Und bis dann einer aus meiner WG gesagt hat, steh eine Stunde früher auf.
Ne, und ganz simple Lösung.
Ja, fortan war es völlig entspannt. Ja, also tatsächlich eine Stunde mehr Zeit Ich sage, das ist ein reines Zeitmanagement-Problem. Wenn man, dann muss man eben ein bisschen früher ins Bett gehen. Wenn man das nicht kann, ja, dann muss man woanders einen Schlaf nachholen. Aber auf jeden
aber
Fall.
Aber dass Sie früher aufstehen, aufstehen, aber reicht ja, das denn das nur, weil Sie als Vater früher aufstehen, dass es dann keinen Stress mit dem Kind gibt?
Na, also ich stehe als Vater früher auf und natürlich auch mit dem Kleinen zusammen. Also ich bereite dann das Frühstück vor und alles ist dann schon, ich selbst bin nicht müde und ich muss selbst auch nicht, komm nicht in Stress eben.
Ja, Stefan Rudolf, Sie wollen was sagen dazu?
Ja, ich finde das wunderschön. Das ist eine ganz pragmatische Lösung, auf sich selber zu gucken und nicht auf den anderen, also selber etwas zu tun. Darüber hinaus ist das morgendliche Aufstehen und irgendwo hingehen natürlich ein klassisches Beispiel aus der therapeutischen Praxis. Was mache ich? Das Blag will nicht so wie ich. Was kann ich tun? Und eine weitere Gelegenheit, auf sich zu gucken. Was für Anforderungen stelle ich an das Kind? Mit welchen Befürchtungen kleide ich es ein? Worauf bereite ich es vor? Etc. pp. Was fordere ich von dem Kind? Und bin ich bereit, Kompromisse einzugehen, wenn er sagt, diese Jacke will ich nicht? Du musst diese Jacke anziehen, es regnet. Nein, ich will nicht. Wir verlieren uns in solchen Situationen, also wirklich Standardsituationen.
In so Debatten. Und so,
in Debatten. Mhm. Und meines Erachtens schätze
ich. Also geht man dann los ohne, das Kind geht dann ohne Jacke los und wird nass, oder?
Ja, das ist so der Klassiker.
Ja, das ist genau das.
Sollte man genau das tun? Dann nehme ich die Jacke mit.
Muss es erfahren, ja.
Und wenn das Kind merkt, es wird nass, dann entscheidet es selber, finde ich das unangenehm.
Papa, dann sagt vielleicht das andere Elternteil, ja, ist ja schön, dass es jetzt ohne Jacke rausgeht. Es erkältet sich, aber wird krank. Ich kann nächste Woche nicht zu Hause bleiben.
Das ist eine Angstprognose, die sich erstmal erfüllen muss. Darauf warten
sagen
wir
Sie
mal.
So. Ja. Ja.
Aber das ist ja auch das, was die meisten Familien auch tatsächlich so stresst, dieses Wort Angst. Das unbewusste Angst, dass etwas passieren kann. Deshalb kommen auch diese ganzen Verbote und Überlegungen. Und gerade morgens allein mit dem Wort Zähneputzen, was das für einen Stress in den Familien führt. Und dann sage ich mal, dann lasst es doch ein, zwei Tage sein, bevor ihr euch einfach nur zerstreitet. Weil dieses Stress, was durch diesen Streit entsteht, ist wirklich gesundheitsschädlich, wenn es über lange, lange Zeit geht. Und es sind auch nicht nur eine Sache. Es ist die Summe aller Stressfaktoren, was diese Familien belastet. Also es ist nicht nur diese eine Sache. Ich meine, das gehört zum Leben, dass wir alle Herausforderungen haben, die Kleinigkeiten. Aber die Summe des Ganzen und natürlich auch die Natur der Eltern, wie sind die aufgewachsen? Welche Vorbilder hatten sie? Welche Coping-Skills haben sie? Wie sind sie mental stark oder weniger stark? Und letztendlich bei Familien, die gute Unterstützungsmöglichkeiten haben und selbst als Person stabil sind, passiert das weniger als bei Familien, die natürlich summiert Probleme haben. Und dass da, glaube ich,
Eltern
ist was
selber
anders ist.
Ja, unter großem Stress sind oder eigene Probleme haben, die mit der Familie
das
gar nichts zu tun haben.
Ne? Ja, wenn die jobweis, familienweis, Beziehungs...
Oder die eigenen Eltern werden alt und krank.
Eigene Eltern. Es gibt so viele Faktoren und die Summe der Dinge ist das, was dann auch letztendlich wirklich belastet.
Also Sie würden empfehlen, einfach mal einen Faktor weglassen. Höre ich das so richtig, Herr Rudolf, Frau Iswaran? Einfach mal sagen, gut, Thema Kleidung. Dann lassen wir das Thema einfach. Sozusagen, das Kind muss dann wegen mir zur Not halbnackt auf die Straße. So, einmal einen Faktor weglassen oder Zähneputzen weglassen oder Frühstück weglassen oder rechtzeitig aufstehen weglassen. Dann kommt es halt zu spät zur Kita oder in die Schule. Oder wie soll man ganz praktisch vorgehen? Also ich glaube, wir wollen jetzt nicht nur über den Morgen reden von Familien, aber das ist halt so ein bisschen das Brennglas, die Situation, in der sich viele wiederfinden. Ne?
Ja, im Extrem natürlich würde ich mein Kind auch nicht nackig auf die Straße gehen lassen. Mhm. Es ist aber ab einem gewissen Alter auch gar nicht mehr der Wunsch meines Kindes, das zu tun. Insofern sind wir uns da wieder völlig einig. Aber wenn es darum geht, ob das Oberteil zur Hose passt oder ob die Schuhe dick genug sind, da kann ich meinem Kind so viel mehr Spielräume lassen, als ich in einem Angstszenario oft tue oder in einem auch selber induzierten Stressszenario, wo ich denke, maximale Kontrolle, ich sag, was du anziehst, du machst das, alles geht los. Können wir beim Militär machen, können wir aber nicht zu Hause machen, weil da ein Mensch gegenübersteht, der eigene Vorstellungen hat. Mhm. Aber wir können unsere Anforderungen an die Bestimmtheit deutlich reduzieren und da machen wir es uns leichter.
Bert Starrett, Sie sind also immer eine Stunde früher aufgestanden und sind Sie dabei geblieben jetzt? Sind Sie früher Aufsteher geblieben, auch wenn es gar nicht mehr so nötig ist?
Ich bin sowieso jetzt auch, vermutlich war ich früher auch ein Frühaufsteher, ne? Aber ich stehe immer früh auf, das lohnt sich. Den Tag kann man gechillt anfangen.
Ja,
und jetzt nochmal dazu, zu den Klamotten, muss ich nochmal sagen.
Ja.
Also ich kann mich auch nur einmal erinnern, dass der Junge auf Socken zum Kindergarten gegangen ist.
Haben Sie aber ihn machen lassen? Haben Sie gesagt, gut, dann ist
ja,
halt so.
Klar. Ja. Ja, das ist halt so, genau.
Und wie kam das bei ihm an dann? Hat er gemerkt, die Füße werden nass oder kalt? Oder und dann sagt er, nö, besser nicht dann am nächsten Morgen?
Die anderen hatten alle Schuhe an, als er ankam, und das war alles nicht so schön.
Und das war nur einmal?
Ich kann mich nur an einmal erinnern, ja. Also ich glaube, es war auch nur einmal.
Schneller Lernprozess. Herr Staritz, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Ja, gerne.
Und viele Grüße nach Ronhofer. Bert Staritz, also Vater eines Kindes, der einfach irgendwann beschlossen hat, früher aufzustehen, um mehr Zeit zu haben und auch sein Kind irgendwann mal ohne Schuhe einfach in die Kita geschickt hat. 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns gerne von Ihren persönlichen Strategien als Eltern gegen Stress vorzugehen. Oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Das hat unter anderem auch Nina Jeske aus Ratzeburg gemacht. Sie möchte auf die flächendeckende Versorgung mit Erziehungsberatungsstellen in Deutschland hinweisen. Sie schreibt, die Eltern haben einen Rechtsanspruch auf Beratung die niederschwellig erreichbar ist und in allen Fragen rund um die Familie berät, kostenfrei und mit Schweigepflicht, darüber hinaus auch noch hochprofessionell. Das schreibt uns Nina Jeske also über Familienberatungsstellen, die es überall gibt in Deutschland. Und Kerella Iswaran, Sie haben vorhin von der Angst gesprochen und auch Stefan Rudolf hat diesen Begriff verwendet, die sozusagen der negativste Faktor ist für viele Eltern. Wie kann man denn diese Ängste, die sich auf vieles erstrecken, ne, was die Gesundheit der Kinder angeht, was ja vielleicht Befürchtungen über die Zukunft der Kinder angeht, haben die genug Chancen, steigen die auf, gibt es da einen sozialen Erfolg? Wie kann man denn mit dieser Angst besser umgehen, Frau Iswaran?
Also ich denke, was wir verstehen müssen, ist, dass eine der wichtigsten Ressourcen, die wir haben, sind Menschen. Es gibt natürlich unterschiedliche Formen von Angst. Es gibt chronische Angst, es gibt Angststörungen. Es gibt aber auch diese normale, unterschwellige, mulmige Unwohlgefühl, das wir manchmal entwickeln, wenn wir in unsere Herausforderung verwickelt werden und Lösungswege nicht finden. Insofern meine wichtigste Botschaft ist an alle Familien, dass sie ihr Mitmenschen mitachten und ein Netzwerk an Freunde, Familie oder auch einfach mal Nachbarn, dass wir uns die Mühe machen müssen, dass wir, wenn wir keine Familie haben, die uns unterstützen, keine Eltern, denn und das ist der Fall bei vielen Familien, dass wir uns untereinander unser kleines Dörfchen bauen müssen. Das schaffen wir sonst nicht. Das ist das Allerwichtigste, dass wir, auch wenn uns das schwerfällt, müssen wir uns die Mühe machen, mit Menschen Beziehungen aufzubauen.
Also immer öffnen, immer wieder öffnen.
Immer öffnen, immer wieder öffnen. Ich habe zum Beispiel, wenn die Kindergärten zu sind, ich frage die Eltern, es gibt mehr als 10 Eltern dieser Kindergärten, warum haben sie nicht eine Notbetreuung unter sich? Und die Antwort ist, mein Kind will nicht. Aber ich sage immer, ist das Kind, das nicht will, oder du? Oder sie als Elternteil? Also wir haben keine Wahl. Wir müssen uns öffnen, vertrauen, dem anderen schenken und tatsächlich einen Hauch dieses Angst loslassen. Weil wenn wir diese Ressourcen wirklich einsetzen, dann haben wir schon einen riesen, riesen Schritt in der richtigen Richtung erreicht. Also es ist wirklich nicht unwichtig.
Und es ruft uns auch an Damian Filipowski aus Emden im schönen Ostfriesland. Schönen guten Morgen.
Vielen Dank. Bin 45, habe zwei wunderschöne, gesunde Kinder und erinnere mich täglich daran, wie schön die Kindheit so war. Und das Thema bewegt mich sehr, weil letztendlich auf der Suche nach Lösungen aus dem Stress raus, das ist nicht nur ein aktuelles Problem, aber weil ich so ein bisschen in der systemischen Beratung mal tätig sein durfte. Durch ein Projekt konnte ich mal nach links und rechts gucken. Also bin selber eigentlich BWLer und habe dann so gemerkt, ja, die ganzen Analyseverfahren taugen ja vielleicht was. Aber wenn man zum Kern möchte und da jetzt zum Eigentlichen, muss man halt andere Wege gehen. Und deswegen finde ich das schön, dass wir jetzt auch mal jemanden haben aus anderen Kulturen und das Thema Lernen von Großeltern oder sich selber ein kleines Dorf machen, hat die Therapeutin gerade sehr schön dargestellt. Ist aber halt schwierig, weil ich erinnere mich selber, die Kindergartenzeit war sehr entspannt, sehr schön. Klar, das war auch schon, wie gesagt, die sind 11 und 2010 und 2012 geboren. War auch schon so, Schwierig für uns. Also wir kommen aus NRW und da war das abzusehen, dass wir keinen Kindergartenplatz bekommen. Und dann haben wir halt geguckt, Mensch, was gibt es denn beruflich noch für Möglichkeiten, und konnten dann halt, wie Sie selber sagten, ins Schönhaus-Friedland ziehen. Eine der besten Entscheidungen, ja.
Und da gab es bessere, bessere Kita-Betreuung?
Genau. Ja, damals schon, lag aber einfach an verschiedenen Sachen. Anderes Bundesland und der Geburtenjahr war nicht ganz so stark. Aber ja, doch, wir wurden sehr, sehr herzlich aufgenommen. Hätte das nicht so geklappt, wären wir wahrscheinlich auch nur für den Beruf 2-3 Jahre geblieben. Aber was mich so ein bisschen bewegt, ist, dass wir ständig, und das wird wahrscheinlich auch jeder kennen, wir sind die Generation Ratgeber. Also wir gehen in die Bücherei und es gibt zu jedem ein Self-Help-Book. Ist schön, der Trend kommt auch mal wieder über den Teich zu uns, passt aber nicht zu unserer Kultur, weil da gehen wir in, oder wir wiegen uns in eine Scheinsicherheit, weil wir denken, ach, Übergewicht, oh, Diabetes, Ratgeber, Kind bockt. Na klar, kann ich es mal barfuß ohne Schuhe im Kindergarten schicken. Habe ich auch alles mal mitgemacht mit meiner Frau. Ist schön. Jetzt haben wir aber ein ganz anderes Next Level, weiterführende Schule. Und da wird aus der, sage ich mal, dritten Liga, Bundesliga oder Champions League. Und wenn ich jetzt höre, wir haben 6 Stunden Reaktionszeit. Ich kenne selber viele, also ich bin im IT-Beruf tätig.
Was meinen Sie mit 6 Stunden Reaktionszeit als Eltern? Dass Sie
ja, die eine Studie, wo sie sagten, wir Eltern haben 6 Stunden Zeit und müssen immer am Handy sein. Das macht es tatsächlich auch nicht besser. Und jetzt muss ich aber wirklich den Bogen oder den Schlussstrich ziehen, weil wir sollten noch viel mehr gucken, was ist denn in uns, also in der Intuition. Lernen von Großeltern, sage ich immer. Ich habe selber eine wundervolle Mutter gehabt, alleinerziehend. Ich habe 8 Geschwister. Das hat sie nachher alleine gewuppt. Also sie hat theoretisch Resilienz erfunden. Das kann natürlich auch nicht jeder. Aber wie die Frau vorhin sagte, die Therapeutin, ich glaube, sie kam aus Äthiopien. Kann das sein?
Ursprünglich da geboren, aber schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Ja,
super. Ja. Mhm. Perfekt. Ja, aber das ist genau der Punkt, worauf es ankommt, dass wir so, weil nicht jeder kann da hinreisen und sich mal, sag ich mal, 1-2 Jahre ins Sabbatical gönnen und dann wiederkommen und sagen, ja, jetzt weiß ich, wie es geht. Es ist nur schön, wenn man auch auf anderen Kulturen lernen kann. Das finde ich in Deutschland super. Jetzt nochmal ganz aktuell, warum sind wir auf einmal nicht mehr so glücklich? Ja, ist auch wieder veröffentlicht worden. Die Finnen, Skandinavier machen ja angeblich alles besser. Jetzt schaut natürlich wieder jeder, wir versuchen von denen zu lernen, klappt ja auch nicht so. Und unterm Strich, das sagte die Vorrednerin ja auch, haben wir so tolle Strukturen in Deutschland, auch mit den ganzen Familienberatungsstellen. Aber ich weiß selber, weil ich hatte 3 Eingewöhnungszeiten im Kindergarten, da geht kaum jemand hin. Sprich, über den Schatten zu springen, ist unheimlich schwer.
Ja. Ich würde da gerne mal einhaken, Karella Isvaran. Ja. Nun ist mehrfach tatsächlich Ihre Herkunft auch erwähnt worden. Ich habe es zu Beginn der Sendung ja auch gesagt, geboren in Addis Abeba, in Äthiopien, in einer Großfamilie. Können Sie denn diese kulturelle Erfahrung tatsächlich auch nutzen für Ihre Arbeit?
Ja, klar, weil ich habe ja, wenn man viele verschiedene Lebens, ich habe auch in Ungarn ganz lange Jahre, viele Jahre gelebt. Menschen denken anders und Menschen sehen die Dinge anders. Insofern, man kann das ja kombiniert für sich nehmen und daraus auch für sich lernen. Aber ich wiederhole das, was ich manchmal falsch finde, ist, das, was ich damals erlebt habe, in dieses Kultur damals in einem anderen Land, davon kann man nur eins rausnehmen, diese zwischenmenschliche Beziehung, wie hat man miteinander funktioniert, aber die Umstände waren so viel anders als wo ich jetzt bin, das kann man gar nicht vergleichen. Deshalb bin ich eigentlich eher vorwärts gerichtet als rückwärts und ich denke mir, okay, wir sind jetzt hier in Köln, ich arbeite in Köln, in Sülz, eine sehr kinderreiche Gegend. Wie sind die Umstände jetzt und wie sind die Kommunikation jetzt? Und deshalb ist der Vergleich, vor war es vielleicht anders oder besser, finde ich nicht so praktisch. Ja, die Erfahrung zwischenmenschliche Beziehungen, die Fähigkeit zu sehen, was kann man miteinander machen, ein bisschen anders, als wie man es macht jetzt. Das gibt mir natürlich, ermächtigt es mir auch nochmal anders zu erklären. Wir haben tatsächlich über den Schatten springen ist etwas, was ich merke hier in unserer Kultur jetzt ein bisschen schwierig. Deshalb Ich sage zu den Eltern immer, inzwischen ist die Kinderarztpraxis nicht nur Kinderarztpraxis wie früher für Masern, Mumps und Röteln, sondern wir haben unheimlich viele Gespräche auch mit den Eltern. Schulgespräche, Problematik in der Schule hat zugenommen, psychische Belastung im Kleinkindalter, Regulation, schon die ganze Problematik sind alle psychogene Herkunft. Und die Kulturunterschiede sind einerseits wunderbar, aber so viel bringt es jetzt nicht. Wir müssen gucken, jetzt in unserem Kultur, wie es jetzt ist, in die Kommunikation, was wir jetzt haben, die Gewohnheiten, wie kann ich hier jetzt was verändern? Und in Äthiopien, als ich klein war, was ich damals weiß, die sind ein viel, viel ärmeres Land als Deutschland. Wir haben heute einen viel besseren Lebensumstand als damals ich in Äthiopien. Die Menschen hatten sich und waren miteinander ein bisschen stärker verbunden als heute in Köln. Und deshalb betone ich das auch, und das hat nicht nur meine Erfahrung, sondern auch die Neurowissenschaft und Psychologie erwähnt auch, dass unsere wichtigste Ressource sind andere Menschen. Und da sehe ich dann dieses über den Schatten springen und mit der Nachbarin über die Kinder reden und tatsächlich sich austauschen miteinander. Das funktioniert meines Erachtens nicht erschöpft, diese Möglichkeit, auf die anderen Menschen zuzugehen. Ja. Das kann man verbessern.
Ja. Oder eben nicht nur mit der Nachbarin, sondern eben auch mit dem Nachbar. Und ich,
Nachbarin ja, oder Kindergarten, andere Eltern, alte Leute, die keine Kinder haben, zum Beispiel in der Straße. Wir sind so viele Menschen um uns herum, aber man merkt, man spricht wenig miteinander, auch gleich in einem Haus. Man muss dafür offen sein und wirklich.
Weil man vielleicht auch Angst hat, dass einem vielleicht irgendwelche Tipps gegeben werden, die man gar nicht hören möchte oder irgendwelche Bewertungen,
diese Angst.
Ja, dann wird irgendwie gejudged, was man da gerade falsch
Angst
oder richtig tut.
Das muss man loslassen. Man muss den Vorteil daraus sehen, weil Menschen sind wunderbar. Und wenn man sich Menschen öffnet, gewinnt man sehr, sehr viel.
Aber eben auch die Frage, inwieweit sollte man vielleicht einfach auch manchmal seiner Intuition folgen? Das ist natürlich ein sehr vager Begriff, so ein bisschen Intuition. Was ist eigentlich elterliche Intuition? Und schreiben zum Beispiel Ina und Peter, einfach so stellen Sie sich vor, aus Freistadt, frei mit Y. Wir sind seit über 3 Jahren glückliche Großeltern, eines 3- und eines 1,5-jährigen Jungen. Unser zweites großes Glück nach dem Geschenk dieser 2 wunderbaren kleinen Menschen ist das Glück, unsere Kinder im Umgang mit unseren Enkeln zu erleben. Unsere Schwiegertochter und unser Sohn sind trotz der Belastung zärtliche und großartige Eltern, fast immer geduldig, aber immer voller Liebe. Und das erfüllt uns große Eltern mit großer Dankbarkeit. Wir versuchen alle 4 im Alltag, so gut es möglich ist, wir sind beide in Vollzeit beschäftigt, uns gegenseitig zu unterstützen. Dabei hat das für uns als Großeltern oberste Priorität, die Vorstellungen unserer Kinder von Begleitung und Erziehung dieser 2 tollen kleinen Menschen zu akzeptieren und zu respektieren. Also das hört sich für mich so ein bisschen nach der Intuition an, ne, Stefan Rudolph? Sie sind ja offenbar ein Freund der Intuition, oder?
Ja, ich bin ein Freund der Intuition. Ich bin vor allem auch kein Freund einer leistungsorientierten Lösung. Wir haben das vorhin gehabt, Verknüpfung ganz zum Anfang. Was ist die spontane Reaktion, wenn jemand kommt und uns etwas sagt, seine Probleme mitteilt? Innehalten und gucken, was kann passieren. Zuletzt waren wir dabei, wenn du Probleme hast, löse es nach dem Leistungsprinzip. Ein Unterstützer mehr, ein Ratgeber mehr, Bemühungen intensivieren, ein Entspannungs-Yoga-Kurs, was auch immer. Wir versuchen also, das Problem, was wir mit einer Fülle von auf uns einstürzenden Dingen zu haben, mit noch mehr Aktivität zu lösen. Das ist strukturell, meines Erachtens, ein Schritt in die falsche Richtung. Und ich würde gerne noch mal einen Anfang und aus der Leserzuschrift, die Sie gerade vorgelesen hatten, streite für mich Ruhe aus. Das habe ich sofort als wohltuend empfunden und ist für mich genau der Ansatz, der eher sagt, mach dich nicht noch verrückter, guck, wo du dich rausziehen kannst aus diesem Ganzen, aus dieser Leistungsspirale. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung und meine Erfahrung lehrt mich das auch, dass uns das gut tut und dass das die Möglichkeiten schafft, dann Dinge zu tun.
Frau Isveran, Sie haben ja auch in einem Ihrer Bücher, wie gesagt, gefällt mir so gut, diesen Untertitel, was Eltern tun und lassen können. Gerade dieses Lassen können, das gefiel mir sehr gut. Das ist manchmal wichtiger als das Tun vielleicht.
Ja, genau. Das ist oft so, dass Eltern und, wie Herr Rudolph gerade erwähnte, noch einen Auftrag, noch eine Aufgabe, noch eine Bestätigung brauchen. Oft sage ich, lass das Ganze. Ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, wir hatten jetzt letzte Woche ein ganz neugeborenes, 4 Wochen altes Kind, was zur Vorsorgeuntersuchung zu uns gekommen ist. Wir haben die Untersuchung 3, U3 nennt man das. Und gerade die Eltern zwischen in den ersten 3 Jahren sind oft sehr besorgt. Und dieses Kind trinkt, wird gestillt und die Mutter schreibt immer die Milliliter auf, weil die abpumpen muss, und diskutiert und hat mir eine Liste mitgebracht, wie viel Milliliter und wie oft, und dass sie das auch mit der Hebamme immer abstimmt. Und ich habe sie dann gefragt, haben Sie jemals die Sachen beiseite gelassen, die ganzen Zahlen und die Flaschen, und einfach mal ihr Kind beobachtet, wie es trinkt und was es für Geräusche macht und wie es sie anguckt? Und haben sie versucht, diesen Weg zu nehmen? Und die guckt mich an und sagt, ja, die liebt ihr Kind, ist gar keine Frage, die sind da immer zusammen, aber die ist eher auf die Zahlen fokussiert, auf dieses Kind, und diese Intuition entsteht durch die Bindung. Und das ist so wichtig, wir müssen die Intuition aufbauen, gerade bei diesen frisch Neugeborenen und frische Familien. Das entwickelt sich ja mit der Zeit, und ich habe schon ein inneres Gefühl für mein Kind, die muss ich leben. Und das obwohl ich auch selbst Schriftstellerin bin, Autorin bin und schreibe Hilfebücher, sage ja oft,
steht ja, Sie sind drin, ja selber eine
Beratung, ja. Meine Rat bei den meisten Eltern ist auch in der Praxis, die brauchen mich eigentlich nur, um denen zu sagen, dass die meisten Dinge nicht brauchen. Ja, und wenn die in der Praxis.
Wie eine Fastenkur, wenn man irgendwie in ein Hotel einsteckt, um nicht zu essen.
Ungefähr so, ich sage denen auch bei Krankheiten, die meisten Dinge brauchen sie nicht, weil die Kinder haben eine eigene Heilungskraft. Und in der Beratung, ich sage, auch wie Herr Rudolph sagt, innehalten, Moment, das ist ja das, wo ich sage, stopp, atmen, innehalten. Und dann überlegen, was ist überhaupt das Problem, yeah. Wo stehe ich? Und damit bin ich erstmal auf mich, ich habe mich als Ratgeber und meine Intuition, und das muss ich schätzen. Das ist in der Regel auch richtig.
Yeah.
Und vor allem diese Ratgeber, die sagen ihnen, was sie tun sollen, aber das passt bei ihrem Kind gerade eben nicht. Mm. Ratgeber sind schwer, weil die sagen immer, du musst das und das und das machen. Das Kind muss das und das vor dem Schlafen gehen. Aber sie müssen ihr Kind kennen, ob das überhaupt zu diesem Kind passt. Weil die allgemeine Behauptung gilt nicht für den Einzelnen in Zweifel. Ne?
Ja, Sie sind, glaube ich, eine der ersten Ratgeber-Autorinnen, die ich kennenlerne, die sagt, es braucht vielleicht gar nicht mal unbedingt so viele Ratgeber. Aber vielleicht hilft ja auch, wenn man Ihre Bücher liest, dass man vielleicht da noch ein bisschen klarer sieht. Auf jeden Fall fand ich bemerkenswert, dass Sie, Frau Isfahan, ja von einer stillenden Mutter gesprochen haben. Und ich glaube, der Druck auf die Frauen, auf die Mütter, scheint doch sehr viel größer zu sein als auf die Männer, oder? Stefan Rudolph, haben Sie auch diese Erfahrung? Auch wenn Väter natürlich, gerade moderne, jüngere Väter, alles versuchen, auch Verantwortung zu übernehmen. Trotzdem, der Druck auf die Frauen ist oft größer, oder?
Der Druck auf die Frauen ist sehr oft extrem. Also das zeigt sich auch in den Alleinerziehenden, an den Alleinerziehenden, die überwiegend Mütter sind. Es ist lastet ein extremer wirtschaftlicher und auch psychologischer Druck auf diesen Eltern. Zumal wir das Dogma haben, alles richtig machen zu müssen.
Das geht ja schon beim Stillen los. Was ja
das geht beim Stillen los, das geht bei der Entwicklung des Kindes ja, los, ist er in dem Kanon.
Man muss angeblich stillen, anders geht es wohl nicht. Und
man muss stillen, man darf nicht stillen. Wiegt es jetzt 50 Gramm zu viel? Ist es aus dem Entwicklungsrahmen raus? Entspricht es nicht ganz der Norm? Also unsere Normierung beschneiden unsere Freiheiten extrem, und darunter leiden Mütter natürlich besonders und Alleinerziehende ganz besonders. Und auch wenn wir jetzt Väter beobachten, die sich um ihre Kinder kümmern, viel stärker als früher, glücklicherweise. Aber es gilt da eine jahrtausendealte Rollenaufteilung aufzubrechen. Ja. Und wenn wir die in einem wesentlich größeren Zeitraum schaffen, als wir ihn bisher zur Verfügung hatten, ist schon ganz viel gewonnen.
Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen auch bei Ihnen als Elternschaft, wenn es um die Arbeitsteilung zwischen Müttern und Vätern geht zwischen Frauen und Männern, dann erzählen Sie uns davon, inwieweit das gerecht auch passiert. Denn Karela Isveran, ich vermute mal gerade eben durch diese sozusagen gegebene biologische Nähe von Frauen zu ihren Kindern in den ersten Wochen jedenfalls, bleibt doch viel Arbeit an denen hängen, oder? Haben Sie es auch die Erfahrung, dass sozusagen dann vor allem auch letztlich auch die Mütter zu Ihnen kommen und weniger die Väter?
Ja, es hat sich tatsächlich verändert, dass wir viel mehr Väter haben als früher, aber insgesamt bleibt die Arbeit doch überwiegend an die Mütter hängen. Es hat sich aber verändert. Ich sag mal, es gibt eine Prozentzahl von Vätern, die das wunderbar machen. Das finde ich ganz toll, vor allem seitdem diese Elternzeitregelung auch für Väter gilt. Und die Wahrnehmung wächst auch. Wir haben aber einen ganz wichtigen Punkt auch vergessen hier in diesem Gespräch, ein zeitgenössischer Punkt, ist dieses Internet, Instagram, sozialen Medien, was die denn auch alle propagieren, was richtig und falsch sein soll. Und auch da, jeder, ob es ausgebildet ist oder nicht, kann irgendwas sagen, was denn doch die Eltern schauen. Also, und es ist erstaunlich, aber es gibt viele Eltern, die auch während der Zeit, wo die Kinder klein sind, tatsächlich ihre Rate aus diesen Medien holen, weil die einfach keine Zeit haben, auch irgendwo hinzugehen. Insofern, auch das ist extrem belastend. Sie vergleichen sich, sie schauen, warum macht der andere das anders. Insofern, auf die Intuition können sie sich nicht so ganz verlassen, weil die meinen, das müssen sie so machen, wie die anderen das machen. Die Belastung ist ja vermehrt auf die Mütter alle. Man darf auch nicht vergessen, wenn eine Frau ein Kind gebärt, es passiert auch was mit ihrem Körper. Und das ist schon, ich finde es ganz gemein, dass eine Frau ein Kind gebärt und direkt dann auch für dieses Kind sorgen muss. Sie hat sich ja körperlich kaum erholt. Und
gerade in den ersten Wochenbett, Wochen.
Ja. Ganz genau, diese Wochenbettregelung ist ganz nicht so gut abgedeckt. Dann auch die zweite die Sache, wenn die ein Zweitkind haben und sie haben zwei Windelkinder, nenne ich das eine, der noch nicht im Kindergarten ist, ein Zweijähriges, der Vater muss arbeiten, der hat gerade ein Baby geboren. Also diese Dinge sind oft nicht gut geregelt, weil das nicht regelbar ist. Und mein Appell an diese Gesellschaft ist, wir müssen wirklich, und jeder Mensch, der heute zuhört, muss wissen, dass diese Kinder unsere Zukunft sind. Das ist das wichtigste Gut, was wir in diesem Land haben. Und wenn die Familien im frühen Alter, die Kinder gestresst sind, das überträgt sich tatsächlich auf die Kinder. Und wir müssen alles tun. Und die Politik auch nochmal und nochmal und nochmal. Das führt in diese schwangere Zeit, neugeborene Zeit, die ersten 3 bis 6 Jahre, die Familien zu unterstützen. Vor allem nicht nur nach der Geburt, sondern auch während der Schwangerschaft. Weil die Stress der Mutter während der Schwangerschaft, der Cortisol in schwangeren Mütter in dem Blut, schadet auch das Ungeborene mental. Also wir haben ganz viele Studien und Funktionskernspinnenbilder, die uns das zeigen. Also die Wissenschaft weiß, dass gestresste Familien, gestresste Eltern negative Einflüsse auf die Kinder haben. Und deshalb, wir müssen als Gesellschaft das wahrnehmen und auch immer, wenn wir Kinder sehen, es war früher so, dass alle haben gedacht, das stört, wir müssen es als Gewinn für unsere Gesellschaft betrachten, weil es von denen immer weniger gibt.
Es gibt ja sogar Hotels, die keine Kinder mehr aufnehmen. Das erleben wir ja auch immer mehr.
Ganz furchtbar. Ja, aber diese Kinder sind wirklich, das ist unser gesellschaftliche wichtigste Gut und das muss wahrgenommen
werden. Oder Cafés, in denen man nicht stillen darf. Als Mütter auch sowas gibt es ja tatsächlich.
Ja.
Also gerade dieser, ja, sag ich mal, halb öffentliche, zwar privat betrieben, aber dennoch öffentliche Raum ist manchmal auch gar nicht so einfach gerade für jüngere Eltern.
Ja, wir haben ein Altern der Gesellschaft mit vielen Menschen, die über 50 Jahre alt sind, die haben kein Geduld und die sind nicht tolerant Kinder und junge Familien gegenüber. Und das ist wichtig, dass wir das sehen und tolerieren und akzeptieren und helfen, weil wir brauchen die.
Anke Ruttinghaus schreibt uns, sie ist alleinerziehende Mutter einer inzwischen erwachsenen Tochter. Sie würde ganz praktisch, sie greift nochmal den Morgen auf, den berühmten Morgen, über den wir auch schon gesprochen haben, wo eben viele Familien ganz besonders viel Stress haben, gerade bei Kita und Grundschulkindern. Die Langsamkeit der Kinder und Zwischenfälle mit Einplanen und früher mit der Morgenroutine beginnen, den eigenen Wecker sogar etwas vor dem Aufwachen der Kinder zu stellen, das haben wir auch schon gehört, einfach früher aufstehen als Erwachsener, obwohl ich sagen muss, mir ist das immer sehr, sehr schwer gefallen, da morgens um 6 schon aufzustehen. Brotdosen eventuell am Vorabend vorbereiten, mehr Zeit bringt weniger Stress. Birgit Elisabeth Wiemer schreibt uns, einfach dem Teenager das zur Verfügung stehende geldliche Mittel der eigenen Möglichkeiten monatlich zum Taschengeld, das hat zu reichen und die Planung dann dem Teenager überlassen. Wenn die Winterjacke dann einmal zu kurze Arme hat, ist das auch ein Lernfaktor, den man nicht noch nachsponsern sollte. Auch schöner Ausdruck. Birgit Elisabeth Wiemer schreibt uns, das hat geholfen, ergänzt sie noch. Schreiben Sie uns auch gerne über Ihre Erfahrungen mit Elternstress und wie Sie damit umgegangen sind. Und es ruft uns an, ganz schön viel los da oben heute in Schleswig-Holstein. Annika Petersen aus Husum.
Hallo.
Moin. Guten Morgen. Ja, moin, natürlich, klar. Ich, nicht guten Morgen, moin. Selbstverständlich. Wie ist bei Ihnen?
Ja. Ja, bei mir ist so, ich bin alleinerziehend, habe einen 8-jährigen Sohn und ich finde es ganz toll, Frau Isfahan, was Sie sagen. Also ich kann da ganz viel unterstreichen, auch habe das auch so erfahren selbst in meinem Leben. Ich wohne in einem Wohnprojekt seit 5 Jahren mit meinem Sohn und weil wir ja immer von einem Dorf sprechen, genau, versuchen wir das hier schon so ein bisschen zu leben. Das ist eine Herausforderung, also gerade zwischen Familien, finde ich, weil ja immer gesagt wird, unterstützt euch doch gegenseitig. Das ist gar nicht so einfach, weil alle im Stress sind und die Kinder krank von der Schule oder Kita kommen und dann passt es immer nicht. Aber ich erfahre eben hier im Wohnprojekt glücklicherweise von Frauen, die in Rente sind, große Hilfe. Das ist richtig toll. Ich habe viele Punkte, die ich ansprechen würde am liebsten, aber ich mache einfach mal weiter. Also auch im Job finde ich es eine Herausforderung. Ich kann mein Kind mit zur Arbeit nehmen, wenn ich samstags arbeite und keine Betreuung habe.
Was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf?
Ich arbeite, bin im Lebensmitteleinzelhandel, im Bioladen arbeite ich hier in Husum. Mhm. Und das ist für mich auch immer ein Stress, weil das häufig dummerweise so ist, dass denn irgendwie das Kind doch noch krank wird vorher. Also auch wenn das Kind krank ist oder man selbst, es ist, ich finde so dieser ganze gesellschaftliche Druck ist irgendwie enorm. Also irgendwie, den macht man sich ja auch selbst, das ist mir völlig klar, aber es gibt einfach so viele, ja einmal Bewertungen und ja, mach doch so. Es ist aber irgendwie nicht so einfach.
Wer gibt Ihnen diese Bewertungen? Welche Erfahrungen machen Sie da? Was sind das? Menschen, die Sie nicht kennen? Fremde?
Meine Nachbarn, Mitmenschen. Also die haben alle gute Tipps. Ne? Lass dein Kind doch mal jetzt zu Hause alleine mit 8 Jahren. Der kann das doch jetzt schon mal. Oder ne? Und auch eben diese Vergleiche und so. Und das, zum Beispiel das Kind, die einen Kinder machen ja sehr viel Musik und Sport und dies und das. Und mein Kind spielt sehr gerne und ist einfach viel draußen und so. Und ja, das ist irgendwie so ein Druck, den ich mir, glaube ich, auferlege. Ne, muss er jetzt das noch machen und das und die Schule ist auch nicht ohne. Da wünsche ich mir irgendwie auch in der Gesellschaft noch mehr Entspannung. Also das ja, und die, was Sie auch gesagt haben, einfach dieses Miteinander reden und auf, ja, sich gegenseitig unterstützen, das kann noch viel, viel mehr werden auf jeden Fall. Und ich, dieses Lassen, also ne, etwas Lassen, das übe ich permanent. Ja. Das,
was Eltern lassen können, ja.
Ja, ihn einfach mal lassen. Und es ist, ich habe auch von der Diakonie Beratungsgespräche jetzt gehabt, die waren großartig und da haben wir das auch so besprochen. Und ich sehe große Erfolge in unserem Zusammensein, in meinem und dem meines Sohnes, indem ich Sachen einfach lasse.
Also entspannt, großartig. Entspannt bei Ihnen.
Es werden einige Dinge viel entspannter, ja, auf jeden Fall.
Ja, das lassen können. Ich glaube, das ist vielleicht eine Botschaft vielleicht auch, die helfen könnte. Annika Petersen, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihren Sohn. Ja. Schönes Wochenende. Ja, müssen Sie jetzt sind Sie auf dem Weg in den Bioladen, in dem Sie arbeiten, oder haben Sie heute frei?
Nee, ich habe heute frei, beziehungsweise bin krankgeschrieben, dummerweise. Aber ich freue mich über Ihre Sendung, die genieße ich jetzt gerade.
Ja, dann wünsche ich noch viel Spaß dabei. Übrigens kann man die auch nachhören unter deutschlandfunkkultur.de oder als Podcast und dann auch rumschicken. Das ist eben auch das Schöne. Annika Petersen, danke, viele Grüße nach Husum.
Danke.
Und Rena Gradmann ruft uns an aus Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern. Ich hab das richtig hier entziffert.
Ja, ganz korrekt.
Wo ist denn Burg Stargard? Das ist natürlich weltberühmt, keine Frage. Nur ich kenne es wieder nicht.
Ja, klar. Nicht. Das ist bei Neubrandenburg, was wiederum auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und Stralsund liegt. Wenn man direkt nach Norden fährt, sozusagen von Berlin aus.
Dann kommt man bei Ihnen vorbei.
Nach Brandenburg, genau, dann kommt man in Burg Stargard vorbei.
Und lernt das Ihre Familie halt kennen.
Gerne.
Kann man gar nicht übersehen, weil da so wenige Menschen wohnen, oder?
Ganz ist es nicht. Also mit Inzest haben wir noch nicht zu kämpfen, aber...
Das meinte ich gar nicht, sondern einfach so flach und so wenig besiedelt, dass man sie vielleicht von Ferne schon erkennt. Nein, also wie ist es bei Ihnen?
Es ist so, dass ich mit meinem Mann und Zwillingen zusammen wohne, wovon mein Mann nebenbei vorher alleinerziehender Vater war. Das ist ja auch schön zu hören, dass es sowas durchaus auch gibt. Und dann wollte ich einfach auf die partnerschaftliche Aufteilung nochmal eingehen, die vorher Thema war, weil ich schon das Gefühl habe, dass manche Frauen da sich einfach so reinfügen, dass es eben so ist, dass sie, weil sie weniger verdienen oder aus anderen Gründen, das so annehmen, dass sie die Kinderarbeit machen, manchmal vielleicht auch sogar den Mann da so ein bisschen raushalten wollen, das weiß ich nicht.
Weil sie es ihm nicht zutrauen oder warum?
Weil sie es ihnen nicht zutrauen, genau, ja. Weil sie selber meinen, sie hätten da den besseren Kontakt zu den Kindern, sie seien da kompetenter, wie auch immer. Das erlebe ich mehr von außen in meinem direkten Umfeld nicht so, aber ich kenne auch die Fälle, wo sie meinen, sie müssten es machen, ohne das zu wollen. Und da würde ich schon darauf plädieren, dass man ja in einer Partnerschaft zumindest 50% der Stimmenanteile hat und sich den Partner vielleicht auch danach auswählt oder ihn damit konfrontiert, dass man eben nicht mehr als 50% machen muss, wenn man das nicht möchte. Und genau so erfüllte Jobs nebenbei machen kann, um das sozusagen alles unter einen Hut zu bringen. Ich weiß nicht, wie das Alleinerziehende machen. Wir beide sind berufstätig und haben trotzdem sagen 24 Stunden immer was zu tun, um die Kinder bei Laune vielleicht sogar zu halten und versorgt zu bekommen. Wie man das alleine schaffen soll, ist mir wirklich schleierhaft. Also einen großen Respekt gegenüber den Alleinerziehenden.
Ja, aber Sie haben offenbar den richtigen Partner gefunden dafür. Das finde ich auch toll. Stefan Rudolph, Sie wollten was ergänzen.
Ja, dazu fällt mir ein Zitat ein von einem Klientenpaar, das sich genau über diese Arbeitsteilung verständigte. Und da war von der Frau zu hören, ich würde meinem Partner ja gerne die Betreuung meines Sohnes anvertrauen, aber der macht das nicht so wie ich. Das ist ein entscheidender Punkt, dass dieses Paare sich einigen können, unterschiedlich zu sein und unterschiedlich mit ihren Kindern umzugehen und trotzdem vertrauensvoll. Wenn Ihnen das gelungen ist, Frau Gradmann, herzlichen Glückwunsch. Da sind Sie vielen Paaren, Partnern in diesem Land ein ganzes Stück voraus.
Das ist ja auch der Punkt, den wir vorhin hatten, mit dem Kind direkt, aber eben auch mit dem Partner, das machen lassen, leben und leben lassen. Vielleicht auch die Nachbarn können einen auch leben lassen, so wie man ist, sodass man da einfach so ein bisschen mit gesundem Abstand von der Meinung der anderen lebt.
Und jetzt am Wochenende ist Family Time?
Ja, mein Mann ist beruflich auch am Wochenende eingespannt, aber genau, jetzt teilen wir es so auf, dass ich die Kinder mehr am Wochenende habe, weil ich unter der Woche eingespannt bin.
Was steht an?
Ich glaube, bei der Arbeit irgendwie.
Nee, bei Ihnen mit den Kindern? Gibt es was Besonderes am Wochenende? Draußen.
Nee, ja. Draußen und morgen gibt es noch ein Kinderkonzert. Genau.
Irgendwas gibt es immer.
Genau, Action einiges ist los. Sowieso.
Einiges los bei Ihnen. Rena Gradmann, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und viele Grüße ins offenbar wunderbare Burg Stargard in Mecklenburg-Vorpommern.
Ganz ja, jetzt habe ich es zumindest schon mal gehört.
Frau Isvaran wollte, Entschuldigung, Frau Isvaran, Sie wollten
noch
was ergänzen.
Was ich noch eine Bemerkung machen möchte, ist, dass die Mamis müssen auch verstehen, und das ist genau richtig, dass die sagen oft, der macht das nicht so wie ich und das ist der richtige Weg. Es ist nicht so gut, wenn man so denkt, sondern je mehr der Vater auch mit dem Kind was unternimmt oder die Partnerin oder Partner, also beide, es geht nicht nur eine Zeitaufteilung, sondern auch die Zeit, die man mit diesem Kind verbringt und sich um dieses Kind widmet, das stärkt die Bindung natürlich auch zwischen Kind und Vater oder Kind und Mutter. Insofern ist nicht nur, dass der Arbeit Verteilung, sondern auch die Bindung wird gestärkt. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass die Mütter dem Vater oder der anderen Partnerin, wenn die in Partnerschaft leben, dass sie dem einfach mal von vornherein und von Anfang an die Sachen aufteilen. Das ist ganz wichtig, auch wenn die Väter das Wasserflasche an, die Milchflasche anders kochen oder was auch immer die anders machen. Die machen immer alles anders, weil die andere Menschen sind. Aber das müssen wir akzeptieren und tolerieren. Das ist ganz wichtig. Und das große Bild, die Bindung in der Familie und dieses gemeinsames Leben muss geteilt werden, damit es auch gut klappt.
Also erzieherische Vielfalt auch als Bereicherung erkennen, auch wenn es manchmal schwerfällt.
Genau.
Vielleicht.
Ja.
Ja. Rena Gartmann, da will ich aber doch nochmal fragen an der Stelle. Was macht denn Ihr Mann vielleicht anders im Umgang mit den Kindern als Sie?
Er ist auf jeden Fall geduldiger als ich, kann man so sagen. Wo ich dann sozusagen früher einspringen würde, muss ich mich dann zurückhalten, wenn er das auf seine Art und Weise und ruhiger macht.
Und wie üben Sie dann Geduld? Also ist das hier, wir haben schon viel gehört von Stopp, Atmen, Innehalten, sich nicht stressen lassen. atmen, ordentlich atmen und sagen, oh Gott, das ist ja, ich bin ja völlig dagegen, was du jetzt gerade machst, aber ich bleibe ruhig und atme.
Und ein bisschen sehen, ne? Also so ein bisschen in die Metaebene gehen, hat schon immer geholfen, dass man sich versucht, von außen zu betrachten und die Konstellation, in der man da gerade ist, zu kennen, sodass man sich einordnen kann selber.
Rena Gartmann, ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße an Ihren Mann, an Ihre Kinder und schönes Wochenende.
Ebenso.
Dankeschön. Danke. Tschüss. Moja Zöller schreibt uns hier, sie lebt in Greifswald, ist 30 Jahre alt, hat zwar keine Kinder, aber schreibt sie hier, wenn ich an meine Eltern denke, war es sehr hilfreich, wenn sie bei wichtigen Regeln für uns Kinder einheitlich sprechen und sich nicht widersprechen. Das gibt Klarheit und Sicherheit und macht Diskussionen leichter. Wir haben schon über die verschiedenen Erwartungen in die verschiedenen Rollen auch von Müttern und Vätern gesprochen. Sonja Flocke ruft uns an aus Dortmund. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen?
Sehr schön, die Sonne kommt raus.
Das finde ich gut, das finde ich gut. Und sonst so die familiäre Stimmung?
Ach, wunderbar. Ich bin jetzt eher schon älter. Meine Töchter sind erwachsen. Ich war alleinerziehend. Und ich hatte auch eine Zeit lang eine Kindertagespflege.
Und Sie kommen gerade vom Sport, oder? Nein.
Ich bin draußen.
Ich dachte so. So klingt's
gerade. Der Empfang besser.
Ja. Wir hören gerne, was Sie uns noch zu sagen haben.
Ja, also ich würde sagen, die Anwälte der Kinder sind klein, gering, sind kaum zu sehen. Also es ist so wichtig, dem Kind einfach Raum zu geben und zu vertrauen. Ne? Also es wurde ja schon öfter angesprochen, einfach beobachten, was ist das für ein Kind? Also das Kind hat so einen eigenen Weg, so einen eigenen Auftrag. Das muss man erstmal kennenlernen. Ne? Auch die ersten 3 Jahre. Das ist ein Überraschungspaket. Also das, ich denke, dass durch diese Unsicherheit, durch diese vielen Ratgeber und allen drum und dran und Selbstoptimierung, ist es ein bisschen aus dem Ruder geraten. Also das haben wir auch in der Kita beobachtet.
Was haben Sie denn genau beobachtet?
Ja, also Vergleiche und eben Minderwertigkeitsgefühle bei den Eltern. Das war so schade. Also weil die Kinder sind Überraschungspakete. Und das eine wird eher sportlich, das andere eher musisch, das andere eher, weiß ich nicht, das ist eher lustiger. Und da einfach Geduld haben, Vertrauen haben, das Kind wird das alles zeigen. So, ne? Das war sehr schwer zu vermitteln oder einfach auch in Elterngesprächen herauszukitzeln.
Und wie hat es geholfen? Also was hat geholfen, das zu vermitteln und vielleicht den Eltern das doch klar zu machen? Gab es da so ein paar Argumentationen oder haben Sie da Tipps, wie man vielleicht Eltern noch beruhigen kann und sagen kann, ihr Kind ist eben so, wie es ist und vielleicht anders, als sie es erwartet haben, aber es ist alles okay?
Ja, ganz genau. Also das war einfach auch immer so wunderbar, dass in der Gemeinschaft dieser kleinen Kita das eben möglich war. Die Kinder haben sich da wunderbar entwickelt, auch wenn sie vorher vielleicht sehr ängstlich und unsicher waren. Die Kinder sind immer selbstbewusster geworden durch diese Freundschaften, diese enormen Freundschaften. Und das haben wir immer unterstrichen.
Untereinander.
Lassen Sie Ihr Kind selber aussuchen. Lassen Sie das Kind bestimmen, wen es an die Hand nimmt. Lassen Sie auch mal eine Einladung zu, auch wenn es vielleicht nicht das Kind ist, was man sich dann als Besuch zu Hause wünscht oder so weiter. Also das war dann unheimlich hilfreich zu sagen, das Kind wählt das. Und ich kann das nicht alles vorbestimmen. Also ja, wenn ich auch so gerne irgendwie eine Mathematikerin oder sonst was rauskitzeln würde, aber es gibt Individualität und das kann ich nicht optimieren, wenn ich es nicht zulasse.
Aber ich glaube, das ist gar nicht so einfach, kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung als Vater sagen, dass man natürlich auch Erwartungen hat irgendwie, die kriegt man nicht ganz los an sein eigenes Kind und dann vielleicht auch manchmal ein bisschen verwundert ist, wie es sich dann doch ganz anders entwickelt hat oder wie es natürlich selbstverständlich eine eigene Persönlichkeit hat, die sich vielleicht doch zum Teil fundamental von der eigenen unterscheidet. Ja. Also Karella Isvaran, Stefan Ruhler, vielleicht die Frage an Sie beide oder Frau Isvaran, erleben Sie das auch immer wieder, dass Eltern manchmal einfach auch, wie soll man sagen, fast schon ein bisschen entfremdet sind von ihrem Kind, also vielleicht auch Schwierigkeiten haben, da Bindungen gut aufzubauen, weil sie merken, das Kind ist so anders, als ich es erwartet habe?
Nein, die Bindung bleibt, wir haben Angst, weil die Angst wird ihnen auch eingejagt. Also es fängt an, wir haben eine ich erlebe das jeden Tag in meinem Job. Wir haben Vorsorgeuntersuchungen, wir haben Eltern, die zu uns kommen und meistens merken die Eltern gar nicht, dass was anders ist. Es fängt schon im Kindergarten an oder bei der Babygruppe an, dass das Kind sich nicht so dreht wie die anderen. oder vor allem nicht so sportlich ist. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt. Sich nicht bewegt wie die anderen, ist nicht so geschickt und dann kommen auch die Bemerkungen aus dem Kindergarten, aus der Umfeld, aus der Familie und dann kommen die zu mir. Und das ist, die Dame sagt es genau richtig, die sind einfach unterschiedlich, die Kinder sind unterschiedlich. Und es gibt ein riesen Spektrum in der Normalität.
Es sind Persönlichkeiten.
Es sind nicht nur Persönlichkeiten, aber es ist auch körperlich anders. Wenn Sie eine Vorsorgeuntersuchung machen, Sie sehen bei Vierjährigen zum Beispiel, dass eine viel muskulöser ist und springt. Und ich weiß, dass aus dem wird ein Fußballer oder ein Langläufer. Aus dem anderen wissen Sie, dass es das Kind nur lesen wird und eigentlich wenig Sport machen wird, weil die Muskulatur ist anders. Intelligenz ist anders, Fähigkeiten sind anders und sehr, sehr unterschiedlich. Deshalb brauchen wir eine lange Leine für diese Kinder. Wir müssen die loslassen und beobachten. Und eigentlich in den ersten Jahren, es sei denn, die sind krank, und das schließe ich jetzt aus. Ich rede von normal gesunden Kindern mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir müssen sie beobachten und lassen. In Ruhe lassen, dass sie sich weiterentwickeln. Und dann kommt die Frage, ist die Sprache gut, ist die Sprache schlecht? Auch da können wir den Zeit geben und dafür sind wir halt da, zu bestimmen.
Auch da gibt es eine große Bandbreite.
Wenn ein Kind eine große Bandbreite, weil wir haben eine Ergotherapiekultur. Alle meinen, jedes Kind braucht eine Ergotherapie. Das stimmt eigentlich nicht. Oder diese Therapiekultur ist wichtig für Kinder, die das brauchen. Aber manche Kinder brauchen das nicht. Und die meisten Kinder, gerade was die physische Fähigkeiten betrifft, die brauchen Zeit. Und die brauchen Sport, die brauchen Herausforderungen und ich hab Jungs, die hassen Fußball, die würden lieber schwimmen, der andere will gar keinen Sport, aber bewegt, dann sage ich einfach auf den Spielplatz gehen, die müssen sich bewegen, das ist klar, aber die müssen nicht unbedingt in Hockey super sein, die können auch was anderes machen. So, ich muss dem Kind eine lange Leine geben, manchmal, vertrauen, dass dieses Kind seinen Weg findet
manchmal
und
ist
lassen,
es vielleicht
lassen,
auch,
lassen.
Ja. Ja, das ist auch meine persönliche Erfahrung, manchmal ist es auch eine Frage des sozialen Milieus, in dem man groß wird, dass die eigenen Kinder, die eben auch ein bisschen mitperformen müssen, wie man ja selbst auch performt und ein bisschen was zeigen sollen und vielleicht auch so ein verlängerter Arm der eigenen sozialen Performance werden sollen. Auch sowas gibt es natürlich. Das kennen wir auch. Stefan Rudolph, Sie wollten was ergänzen?
Ja, ich würde da gerne die Begriffe Vertrauen und Selbstvertrauen in den Raum stellen als Voraussetzung. Wir wissen, dass Kinder nichts sehnlicher und nichts besser können, als mit Erwachsenen, speziell mit ihren Eltern, zu kooperieren. Die erleben ihre Eltern. Wenn ich danach strebe, meinem Kind zu vertrauen, ist eine der Voraussetzungen, dass ich mir zu vertrauen beginne. Und sei es nur in einzelnen Punkten, ist ja ganz schwierig bei unserer Normierung des Umgangs. Aber wenn ich das Vertrauen habe, dass ich meinem Kind ein Ansprechpartner sein kann, der schon grundsätzlich in Ordnung ist, dann ist der nächste Schritt nämlich das Vertrauen, dass auch mein Kind grundsätzlich schon in Ordnung sein wird, gemacht. Das ist jetzt nicht so einfach umzusetzen wie steh morgens eine halbe Stunde früher auf. Aber es ist eine Voraussetzung dafür, dass eine Beziehung gelingt, dass eine Bindung da ist. Und das ist die Grundlage für die Entwicklung jedes Kindes, dass eine Bindung zu einem Erwachsenen da ist, zu seinen Eltern idealerweise.
Sonja Flocke, wie haben Sie es denn als, also jetzt nicht nur als Kita-Leiterin, sondern auch als, Sie haben ja gesagt, ne, alleinerziehende Mutter, die Kinder sind jetzt schon längst groß, aber konnten Sie da Ihre Erfahrungen, die Sie gesammelt haben, als Kita-Leiterin da auch mit einsetzen, wenn es um das Loslassen angeht, um das Akzeptieren von Kindern so, wie sie sind?
Ja, auf jeden Fall. Also es wurde eigentlich im Laufe der Jahre immer facettenreicher und bunter. Das war eine unheimliche Bereicherung. Und eben dieser Aspekt von, es gibt so einen durch die sozialen Medienwelt und Instagram und so weiter, also eine Normschönheit, die unheimlich Druck macht. Und es muss niedlich, hübsch und das wird dann auch alles immer in den medialen Raum gestellt direkt, wo wir immer gesagt haben, stopp, das Kind kann gar nicht entscheiden. Machen Sie nicht alle Fotos überall rein. Ja, und das hat so zugenommen, dieses Normschöne. Und auch die Eltern, die sind nicht normschön. Jeder Eltern war ja vorher nicht Eltern. Er muss es ja erstmal kennenlernen, wie bin ich als Eltern? Die Unsicherheit gehört dazu. Und das ist ein Wechselspiel. Die Kinder wachsen heran, aber die Eltern wachsen ja auch heran als Eltern. Und diese Normschönheit, die steht da im Weg.
Also beide lernen aneinander.
Beide lernen und sich daran zu freuen. Natürlich, wenn Trennungen kommen und alleine, das sind natürlich alles Hindernisse, Schwierigkeiten, Stolperfallen. Aber wenn man das akzeptiert, dass man ja selber noch in dem Lernmodus ist und das vorher ja niemals gemacht hat. Es gibt keinen Elternführerschein, wird es auch niemals geben. Ist auch gut so. Und deswegen sind ja alles so wunderbare Individuen. Und wenn ein Kind sagt, ich habe geschafft, dann muss ich nicht direkt sagen, das heißt anders, das ist grammatikalisch Katastrophe.
Da muss noch ein S rein. Da muss noch ein S rein. Nein, kann man doch mal weglassen. Ist auch okay. So eine Flagge. Ich höre da wirklich viel Entspannung und sehr viel Selbstverständlichkeit aus Ihren Worten.
Ja, das ist die Ernte der vielen Jahre und da kann man auch stolz drauf sein.
Das glaube ich, das glaube ich. Und Sie haben wirklich mit sehr vielen Kindern und sehr vielen Eltern zu tun gehabt und sind jetzt unterwegs auf den Straßen von Dortmund, vermute ich mal, jedenfalls. Genau. Halb sportlich, so hört sich es jedenfalls an.
Ja, immer gerne sportlich, genau.
Ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße rundherum bei Ihnen. Und
danke für die wunderbare Sendung. Sehr,
gerne.
Sehr wichtiges Thema. Sehr, sehr wichtig.
Ja.
Das ist die Zukunft.
Die Zukunft, Sie meinen die Kinder?
Genau.
Ja. Ich danke Ihnen sehr. Viele Grüße.
Schön.
Dankeschön.
Tschüss.
Und geschrieben hat uns auch Cornelia Pauschek. Gegen Stress und Diskussionen im Urlaub hat bei uns wunderbar geholfen, jeden zweiten Tag einen Bestimmertag für das Kind einzuführen. Das Kind bestimmt den Tagesablauf, die Erwachsenen machen nur mit. Das geht nicht nur mit großen Kindern. Je nach Alter bekommt das Kind auch ein finanzielles Tagesbudget für alle. Das entspannt Eltern ungemein. Sie lassen sich unbedingt drauf ein und Kinder lernen und beteiligen sich. Gut, da würden jetzt wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, so ein paar Eltern die Augen verdrehen und sagen, gerade im Urlaub möchten sie vielleicht nicht, dass der Dreijährige den Tagesablauf bestimmt. Aber wäre das vielleicht was, Stefan Rudolph? Würden Sie sowas empfehlen und sagen, lass doch mal das Kind bestimmen? Hilft das? Entstresst das die Eltern?
Das kann ich nicht beurteilen. Das können die Eltern beurteilen, die das machen.
Aber wäre das ein lohnenswertes Experiment?
Ob es für andere passt, muss man überprüfen. Für diese Familie passt es und das ist sehr, sehr schön zu hören, dass sie da einen Weg gefunden haben.
Frau Isveran, dürfen Kinder auch mal, auch kleine Kinder einfach mal bestimmen? Für ein paar Stunden oder für den ganzen Tag?
Ich stimme Herrn Rudolph zu und bin der Meinung, das müssen die Familien selbst entscheiden, ob die das möchten und können. Das kann man nicht verallgemeinern. Und das ist genau das, was wir mit Ratschlägen sagen. Das, was für mich passt, muss nicht unbedingt für den anderen. Das ist ein Vorschlag, was vielleicht bei manchen Familien super klappt und bei manchen nicht. Insofern, da kann man nicht pauschal sagen, dass es so geht oder nicht geht. Es hängt vom Kind ab, es hängt von Kind und Eltern ab, von der Beziehung ab. Aber ich wiederhole auch, das ist ganz toll, eine innovative, eine gute Idee, kann man ausprobieren.
Der Versuch wäre es wert. Man wird dann am Abend dann auswerten, ob es funktioniert hat oder nicht.
Probieren, ja.
Man
die
lernt
Menschen
aneinander.
Sind so unterschiedlich. Ja, die Menschen sind, und das müssen wir auch verstehen, sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Und deshalb ist es ganz wichtig zu verstehen, was dem einen passt und super klappt. Und ich gucke mit Neid, wie toll die das macht, funktioniert vielleicht bei mir ganz gar nicht. Deshalb muss ich immer für meine Familien, für mich, ein individuellen Weg finden, was passt. Und dadurch entstresse ich mich viel mehr. Ne? Das ist ganz wichtig.
Dann schreibt uns Alina, sie hat uns nur ihren Vornamen verraten, mir bereitet als Mutter den größten Stress das Gefühl, mich gesellschaftlich rechtfertigen zu müssen dafür, dass ich aus völlig freien Stücken Teilzeit arbeite, weil ich es als wertvoll und bereichernd erlebe, Zeit für und mit meinem Kind zu verbringen. Mir fehlt dieser Aspekt in gesellschaftlichen Debatten sehr oft. Oftmals werden Kinder nur als Karrierehemmnis für Frauen angesehen. Der Ruf nach Ganztagsbetreuung geht auf Kosten von wertvoller Familienzeit und Ruhe. Ja, Herr Leiseran, wenn Sie das hören, wieder mal Druck auf
auch
die Mütter, die etwas anderes wollen, als eben dann nur gleich sofort in den Beruf 100% wieder einzusteigen.
Auch das ist ganz individuell. Es gibt Familien, die gerne früh anfangen und deshalb umgekehrt auch, welche die nicht möchten und nicht können oder nicht wollen. Und da muss jeder Individuum wirklich in sich halten und sagen, für diese Frau, für diese Familie ist das Richtige und vielleicht nicht für mich. Die überwiegende Zahl der Frauen möchten arbeiten gehen und ihre Karriere vorantreiben und freuen sich auf eine Betreuung für die Kinder. Und die meisten Kinder in der Betreuung sind zufrieden, wenn die Betreuungsumstände kindgerecht sind. Und da kann man nichts dagegen sagen. Und dann gibt es Familien, die nicht möchten. Das müssen wir respektieren. Und wenn sie das, was ich schade finde, ist, wenn man zu Hause bleiben möchte und es nicht kann aus finanziellen Gründen und gezwungen ist, arbeiten zu gehen, das ist natürlich eine andere Sache. Ja. Aber die Selbstentscheidung ist für jeden hoffentlich auch das Richtige, was sie entscheiden.
Was Sie eben gesagt haben, ne, wenn man eben wirklich autonom entscheiden kann, ist es ja schön, aber für manche ist es eben auch eine finanzielle Frage, dass sie eben sehr schnell wieder sofort einsteigen müssen, einfach um das Geld nach Hause zu bringen.
Ja,
weil sie eben Geringverdiener sind zum Beispiel. Daria Dursun ruft uns an aus Nürnberg. Schön. Ja, guten Morgen vielleicht noch. Weiß nicht, ob das okay ist, noch guten Morgen zu sagen um die Zeit, aber ich mach's jetzt mal.
Guten Tag.
Guten Hallo. Tag, gut. Sie sind schon eine Weile auf, ich merke schon.
Ja.
Wie ist bei Ihnen?
Wo soll ich eigentlich anfangen? Also kurz. Und zwar hat mein Sohn, ich habe einen Sohn, ich bin spät Mama geworden, mein Sohn, im Kindergarten, er hat spät gesprochen und haben die gesagt, ja, ich sollte eine Frühförderung machen. Und dann bin ich zum Arzt, habe ich gesagt, ich mache eine Frühförderung. Ich kenne mich da nicht aus, Frühförderung, was das ganz genau war. Da war ich bei der Ergotherapeutin, beim Psychologen und die haben gleich gesagt, er hat eine Behinderung, Autist. Es war mir irgendwie, als Mutter hat man ja irgendwie eine innere Stimme, habe ich gesagt, das kann nicht so sein. Aber ich habe natürlich diese Stunden, diese Therapiestunden gemacht und dann immer wieder wollten die in die Sonderschule schicken und habe gesagt, nein, ich habe mich darüber gewehrt. Ich habe auch im Kindergarten nicht unterschrieben, dass nicht mein Sohn behindert ist. Und das war eine gute Entscheidung. Mittlerweile geht er aufs Gymnasium. Punkt.
Ja, da haben sie sich offenbar nicht etwas einreden lassen. Ne? Es ist aber manchmal gar nicht so einfach. Genau darüber haben wir auch gesprochen. Ne? Ich hake mal kurz bei Carella Iswaran, die ja auch Kinderärztin ist, nach. Erleben Sie das auch immer wieder, solche Fälle?
Es gibt diese Bandbreite an Auffälligkeiten, hat so dermaßen zugenommen. Und ich erkläre Eltern immer, dass dies nicht geht. Also zum Beispiel, ich habe Neugeborene, die sofort von manchen diagnostiziert werden als nicht mehr denkfähig und so weiter. Also das kann man nicht sagen. Man muss die Entwicklung der Kinder abwarten. Man kann bei einem Dreijährigen nicht sagen, wozu dieses Kind fähig wird zukünftig. Man kann Auffälligkeiten feststellen. Und Frühförderung ist per se eine wunderbare Sache. Frühförderung dient dazu, dass wir den Kindern begleiten und ein bisschen frühzeitig fördern in der richtige Richtung. Das heißt, dass die lesen, schreiben, sprechen, dass diese ganzen Sachen ermöglicht werden. Und das ist eine gute Sache, wenn das gut gemacht wird. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass wir feststellen können, wo dieses Kind hingeht und welche Fähigkeiten es noch entwickelt. Das ist zu früh. Und ich habe da viele, viele Überraschungen auch schon mal gehabt. Hm. Und ganz viele Kinder, wo Menschen auch von Universitätsseite und so weiter so ein Urteil gefallen wird, das kann man in so frühen Jahren überhaupt nicht sehen. Man muss aber diese Kinder früh unterstützen, damit sie den richtigen Weg finden. Die Frühförderung ist wichtig.
Ja, das sieht man auch beim Sohn von Daria Dursun in Nürnberg, der jetzt aufs Gymnasium geht. Ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Nicht zu danken, aber es wird halt gleich nach Frühförderung gleich in die Sonderschule und dann kommt man schwer raus.
Also ja, das stimmt vielleicht, ne? Mhm.
Also es ist sehr schwierig. Und vor allem, wenn man Südländer ist, dann werden dann von vornherein diese Vorurteile, ja, die kann sich nicht kümmern und ihr Familienname ist so komisch und ihre Erziehung ist auch so komisch. Es ist sehr schwierig. Auch in der Grundschule haben die Lehrer gesagt, ja, mein Sohn kann nicht aufs Gymnasium, weil sein Deutsch nicht so gut ist. Und er hat, aber ich habe gekämpft. Er ist aufs Gymnasium gekommen mit 2, noch was und er hat es geschafft. Also nicht so viel, nur weil das die Lehrer sind, nur weil das die Ärzte sind, alles machen, was sie sagen.
Daria Dursun, ich danke Ihnen sehr für den Anruf. Viele Grüße an Ihren Sohn.
Danke,
schönes Wochenende. Danke, schönes Wochenende, danke schön. Ja, gestresste Eltern, was hilft? Oft, wir haben es jetzt auch gerade am Ende gehört, vielleicht auch sogar die eigene Intuition und vielleicht auch ein bisschen Zeit und Ruhe, wo es möglich ist und vor allem auch die Kinder machen lassen. Das nehme ich so ein bisschen mit aus dieser Sendung. Viele, viele andere Dinge auch. Ich danke allen, die uns angerufen haben, die uns E-Mails geschickt haben. Sie können diese Sendung natürlich hören unter deutschlandfunkkultur.de jederzeit, wie gesagt, oder auch als Podcast. Dr. Karela Iswaran, Kinderärztin und Autorin, Autorin solcher offenbar sehr nützlichen Ratgeber, die es ja auch noch gibt, das Geheimnis gesunder Kinder, was Eltern tun und lassen können, die Zeit gefunden hat, auch während ihres Urlaubs auf einer Insel im Süden Europas noch über Internet mit uns verbunden zu sein. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und viele Grüße und noch eine schöne Urlaubszeit.
Dankeschön.
Und Stefan Rudolfer hier, hier im Studio, Familientherapeut und Mediator aus Berlin. Auch Ihnen vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Danke.